Ich beobachtete Holger noch eine Zeit lang bei seinem Treiben, das wie ein Beschwörungsritual aussieht, und will gerade zurück ins Zelt gehen, als plötzlich etwas unglaublich Schwarzes und Hässliches in den Flammen erscheint. Mir stockt der Atem. Hat er hier einen Dämonen herbeigerufen? Der Norweger stimmt nun einen unheimlich klingenden, mantrischen Gesang an, anscheinend um die Dämonenfratze zu bannen und nicht aus dem magischen Pentagramm herauszulassen. Und nun muss ich mich wirklich auf die Schönheit meines Herzens konzentrieren, um nicht Angstgefühle entstehen zu lassen, denn die Fratze wird jetzt ganz deutlich sichtbar. Teuflischer kann kein Satansbildnis der mystischen Malerei wirken, als diese werwolfsähnliche Fratze, die dort in der Materie Gestalt annimmt. Ein zutiefst schwarzes, bedrohliches Wesen, wie einem Horrorfilm entsprungen, dessen einzige Ausstrahlung aus Ekel, Verwesung und Angstverbreitung zu bestehen scheint. Nochmals stockt mir der Atem, als Holger sich jetzt vor der Bestie verneigt und ihr mehrere Demutsgesten entgegenbringt. Das ist so viel. Das kann ich nicht mehr aushalten. Der Impuls, auf Holger zuzurennen und ihn einfach ins Feuer zu stoßen, wird fast übermächtig. Doch dann dürfte sich Eilons wichtiger Auftrag als undurchführbar erweisen. Irgendwie scheint sich alles aus höherer Sicht gefügt zu haben. Wer weiß, welche Rolle Holger in diesem Spiel vielleicht noch zu spielen hat. Wäre er sonst nicht von Eilon entlarvt und bloßgestellt worden? Andererseits mag dieser Norweger wirklich nur ein okkulter Spinner sein, der überhaupt nichts Böses im Sinne hat, sondern sich in seiner Freizeit eben mit der Beschwörung von allerlei unheimlichen Geistwesen befasst. Natürlich frönt er dieser Leidenschaft dann im Verborgenen, sucht sich also auch vor uns zu verbergen. Nun, ich habe während meiner Kontakte mit den Geheimorten weit Schlimmeres erfahren, als nur die Beschwörung von dunklen Wesenheiten. Der menschliche Machtwahn ist viel entsetzlicher. Unter all diesen Gedanken kommt mir plötzlich die Idee, einfach auf Holger zuzugehen, während er dieses Ritual vollbringt. Nicht zornig und erbost, sondern schlichtweg neugierig als sein Zeltgenosse. Dann würde ich an seiner Reaktion schon erkennen, was er im Schilde führt, unser Norweger. So erhebe ich mich von meinem Beobachtungsplatz und gehe langsam von der Seite her auf Holger zu. Ein steiniges, enges Hochtal im nördlichen Himalaya. Noch einige Tagesmärsche vom eigentlichen Gebiet des Mount Everest entfernt, der in Tibet Gyomolangma genannt wird. Obwohl die Gegend noch nicht so hoch lag für die hiesige alpine Vegetation, wuchsen an diesem düsteren Ort keinerlei Pflanzen, außer wenigen sehr robusten Flechten und Moosen. Das mochte seinen bestimmten Grund haben. Auf einem für die Gegend ungewöhnlich dunklen Felsvorsprung in einer schlecht zu erreichenden, unheimlichen Steilwand stand ein uraltes Kloster, dessen Erbauung sich in den Mythen der Zeit verlor. Lange Zeit wurde es in dieser Unzugänglichkeit von frühbuddhistischen Lamas und Mönchen dazu genützt, die innere Lehre des Gautama Buddha vor der exoterischen Verwässerung zu beschützen. Jahrhundertelang wurde das Kloster in dieser Abgeschiedenheit seiner Aufgabe gerecht und verwahrte in seinen geheimen Gewölben die wenigen schriftlichen Aufzeichnungen über den historischen Buddha und seine Lehren von der Loslösung von allem Verhaftetsein existierten. Darüber hinaus wurde in diesen Grüften auch Urschriften der vedischen Seher und chinesischen Weisheitslehrer verwahrt, die auf unerklärliche Weise in dieser Abgeschiedenheit aufgetaucht waren. Vielleicht während der Nähe zum Gwomolangma. Vielleicht auch, weil mancher Eingeweihte die Wahrheit über die Erbauung des Klosters kannte. Die Mönche dieses Klosters waren strengsten Riten unterworfen worden, die nur die reinsten Menschen zu bestehen vermochten. Nur so konnte einigermaßen sichergestellt werden, dass diese großen Geheimnisse der Menschheit vor Missbrauch geschützt blieben und nur von Menschen bewahrt wurden, die für diese Aufgabe innerlich reif genug waren. Schon die Aufnahmeprüfung zur Novizenschaft für dieses Kloster war derartig schwer, dass nur die beständigsten Menschen, die bereits ihre Körperenergien perfekt beherrschten, zugelassen wurden. Der Anwärter musste während der Winterzeit eine Nacht völlig unbekleidet im Freien vor dem Kloster in Meditation verbringen. Alle 3 Stunden wurde er zusätzlich noch von einem Mönch mit einem Eimer eiskalten Wassers übergossen. Überlebte der Anwärter diese Prozedur, dann wurde er aufgenommen. So war auch der Afrikaner Lumbagana vor Jahrzehnten als erster Negroide überhaupt vor den Toren des Klosters erschienen und hatte die Aufnahme in den Orden begehrt. Kein Mensch wusste, wie er damals von Zentralafrika ins tibetanische Hochland gelangt war. Er bestand die Aufnahmeprüfung mit Bravour. Ja, er ging sogar als erster Novize in der Geschichte des Klosters ein, keinerlei Temperaturverlust erlitten zu haben, was auf bereits weit fortgeschrittene Beherrschung verschiedenster Energien schließen ließ. Innerhalb kurzer Zeit gelang es dem Afrikaner ein beispielloser Aufstieg innerhalb des Klosters. Er wurde schließlich zum erhabenen Hüter aller heiligen Schriften bestellt und nahm nach dem Tode des vorherigen Lamas schließlich auch den Posten des höchsten Klosteramtes ein. Einige Jahre später wurde er nur noch der Schwarze Abt genannt, sicherlich nicht nur wegen seiner Hautfarbe. Durch konzentriertes Studium der geheimsten Schriften des Hinduismus und des linkstantrischen Pfades bekam er auch Erkenntnis von der Existenz des Tieres und davon, dass die Zeit seiner Kondensierung auf Erden bereits angebrochen war. Immense weltliche und magische Macht winkte den Priestern des Tieres, wie er erfahren hatte. So fand Lumbagana rasch seine 4 geistigen Brüder, die jeweils auf verschiedene Weisen das Wissen um das Tier erlangt hatten und seine Kondensation zu beschleunigen versuchten, um seiner weltlichen Macht teilhaftig zu werden. Holger von Jotunheimen war mit Abstand der mächtigste Magier im Bunde der 5. Es gab zwar keinen offiziellen Führer, denn es handelte sich um eine gänzlich inoffizielle Gemeinschaft, doch Holgers Magie vermochte sogar dauerhaften Einfluss auf Materie zu nehmen, wodurch er nahezu automatisch zum anerkannten Hohepriester der 5 wurde. Lumbagana wusste durch seine okkulte Schau, dass Holger mit den 4 Begleitern inzwischen den Fuß der Steilwand erreicht hatte, in welcher sich, wohl versteckt in schwindelnder Höhe, das Kloster befand. Sie hatten einen der geheimen Zugänge ausfindig gemacht und damit begonnen, die unheimlichen Klüfte emporzusteigen, die zu dem Felsvorsprung führten, auf welchem das Kloster erbaut war. Weit über 2 Jahrtausende zuvor stand an genau dieser Stelle unterhalb der Steilwand, deren Absatz damals noch kein Kloster trug, eine Schar verwegen aussehender Männer. Sie wirkten abgekämpft und erschöpft. Sichtlich mit letzter Kraft hatten sie sich bis zu diesem Punkt der Erde durchgekämpft. Vom Süden waren sie gekommen. mitten durch das zentrale Himalaya, wie auch immer sie das geschafft haben mochten.
»Hier ist es. Diese Stelle sah ich in meiner Vision«,
verkündete eine geheimnisvolle, weiß gekleidete Gestalt, von der die Schar tapferer angeführt wurde. Einer der Soldaten mit altmazedonischer Rüstung sprach:
»Ihr habt uns mit dem blauen Wunder stets durch alle Gefahren geführt, göttliches Wesen. Ihr habt unsere körperlichen Wunden der früheren Kriege geheilt und unsere seelischen Wunden an Heimweh und Schmerz gegen Hoffnung, Stärke und Glück getauscht. Das Glück, mit euch ziehen zu dürfen, ist unendlich. Wir geloben euch unerschütterliche Treue bis in den Tod, auch wenn die Aufgaben noch schwerer werden sollten als bisher.«
Die Männer knieten nieder und leisteten ihrem Anführer, den sie wegen seines weißen Schleiers noch niemals zu Gesicht bekommen hatten, einen gemeinsamen Treueschwur. Die weiße Gestalt neigte ihr Haupt in einer Dankgeste und verkündete:
»Ja, meine Getreuen, es wird schwer werden, denn wir haben eine lange Tätigkeit vor uns, die uns auch ins Innere dieses gewaltigen Gebirgsmassivs führen wird. Seht in die Höhe, zu diesem gewaltigen Felsvorsprung in der Steilwand. Von dort aus wird einst das Schicksal der gesamten Erde in einer Weise gelenkt werden, wie sich das heute noch niemand vorzustellen vermag.«
Einzeln traten die Soldaten zu ihrem hehren Anführer und erhielten von ihm eine Berührung durch das blaue Wunder, das ansonsten meist unter den weißen Gewändern der mysteriösen Gestalt verborgen war. Ihnen war bewusst, dass sie die Heimat niemals wieder sehen würden, doch sie trauerten dem alten Leben dort in der Ferne nicht nach. Um wie viel mehr hatten sie durch die pure Anwesenheit des weißgekleideten Weißen gelernt, als es ihnen zu Hause je vergönnt gewesen wäre. Vera berichtet:
»Es ist unheimlich. Ich habe Angst. Der Anstieg durch diese schwarzen Hohlgänge ist eine Qual. Keiner spricht ein Wort. Da, welch entsetzliche Steilwand über uns. Wie sollen wir sie nur erklimmen? Ich blicke mit angsterfüllten Augen in die Höhe, wo der gewaltige Bau der Klosteranlage zwischen den schroffen Felsen hindurchschaut. Vermutlich steckt auch den anderen die Furcht in den Knochen.